So, jetzt nochmal willkommen zum zweiten Mal. Ich ziehe jetzt quasi das Moderatorenhemd aus und schlüpfe in das Predigerhemd für euch. Das ist heute die zweite Predigt zum Thema Siegreich beten. Und ich finde, es ist schon eigentlich ein krasser Ausdruck. Also siegreich beten, das klingt richtig nach Power. Und wenn man sich das, oder wenn man sich das vielleicht vorstellt, hat man so direkt schon so ein Bild im Kopf. Wie jemand mit erhobener Faust und einer glänzenden Rüstung irgendwo ein Land einnimmt, irgendwelche Mauern niederreißt. Und wenn wir das, die zwei Worte mal getrennt voneinander betrachten, das Siegreich und Beten. Siegreich, das ist sowas, ja, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir bei dem, was wir uns vornehmen, Erfolg haben. Und Beten, das Verb von Gebet, was aus dem althochdeutschen Wort Gibet stammt und von Bitten abgeleitet ist. Das heißt, man könnte auch sagen, siegreich beten bedeutet Gott erfolgreich, um etwas zu bitten. Zumindest hat sich das so bei vielen Leuten eingebürgert. Schon von klein auf. Wenn du was brauchst, dann kannst du darum bitten. Deine Eltern oder Gott, je nachdem wie sehr viel wichtiger das dann ist. Wenn du picknicken gehen willst, dann bete für gutes Wetter. Bevor du eine Mathearbeit schreibst, bete für Schlauheit. Ja, so eine ganze. Das heißt, hast du so richtig von klein auf eingefräst, dass ich, wenn ich bete, dass ich Gott um irgendwas bitte. Man könnte aber auch, wenn man es nicht ganz so einseitig nennen will, könnte man auch sagen, beten ist mit Gott ins Gespräch gehen. Weil beten ist ja natürlich auch viel mehr außer bitten. Das ist Danken, Loben, Klagen, da gibt es ja noch ganz, ganz viel anderes. Und die Frage ist, jetzt geht es dann bei siegreich beten wirklich darum, dass sich unsere Gebete auch erfüllen, dass die auch erhört werden? Oder ist es vielleicht, hat es vielleicht einen ganz anderen Hintergrund? Denn ich meine, Gott ist souverän, er steht über allem außerhalb der Zeit. Es gibt nichts, was wir tun könnten, dass wir Gott irgendwie überraschen könnten mit irgendwas. Aber heißt es dann auch im Umkehrschluss, dass wir mit unseren Gebeten Einfluss auf Gott nehmen? Weil wenn ich ja bete und es passiert was, das dann nicht passiert wäre, wenn ich nicht gebetet hätte, Fahrradkette hätte, dann, also, nehmen wir damit dann Einfluss auf Gott? Müssen wir Gott vielleicht nur oft genug daran erinnern, doch bitte was zu tun? Müssen wir ihn vielleicht einfach 10, 15 Mal das Ave Maria beten, damit wir dann eine Freikarte bekommen. Und was heißt in dem ganzen riesigen Konvolut überhaupt siegreich? Ist es dann siegreich für uns, für unsere Ziele, unsere Wünsche oder siegreich für Gott, für seinen Plan und für sein Reich? Und überhaupt, was hat das Ganze mit dem Puzzle zu tun, was hier überall verstreut liegt? Das werden wir jetzt gleich miteinander uns anschauen. Und ich habe da vier Punkte vorbereitet, die ich mit euch anschauen möchte. Oder besser gesagt, von vier Seiten wollen wir dieses Thema siegreich beten heute mal ein bisschen versuchen einzugrenzen. Das erste wäre Gebetserhörung oder auch nicht. Das zweite ist die Ausrichtung von unserem Gebet. Das dritte wäre die Aufrichtigkeit, mit der wir ein Gebet sprechen. Und das vierte wäre konkrete Beharrlichkeit, habe ich es genannt. Da dürft ihr mal gespannt sein, was ich mir da Gutes überlegt habe. Und ich glaube, wir kennen alle Gebete, die nicht erhört werden. Ich glaube, wir waren alle schon mal in der Lage, dass wir gebetet haben, auch richtig ihn inbrünstig, richtig mit Power Gott bedrängt haben, mit irgendwas, was uns beschäftigt hat, oder wo wir Hilfe gebraucht hätten und wir haben keine Antwort bekommen. Ich glaube, damit stehe ich nicht alleine hier. Ich glaube, es geht uns allen so. Und da könnte man meinen, dass Gott gar nicht richtig zuhört. Vielleicht habe ich zu leise gebetet, vielleicht nicht deutlich genug gesprochen. Ist er überhaupt da? Interessiert ihn überhaupt das, was ich ihn bete, das, was mich so befindet? Und das Interessante ist, dass wir auch in der Bibel einige Geschichten finden von Leuten, denen oder deren Gebete nicht erhört wurden. Da gibt es zum Beispiel den Elia, der auf der Flucht um sein Leben bis in die Wüste gerannt ist und schließlich unter einem Ginsterstrauch zusammengesackt ist, völlig entkräftet. Und er gebetet hat, Herr, lass mich doch einfach sterben. Na, zum Glück nicht. Zum Glück hat Gott dieses Gebet nicht erhört, denn er hatte andere Pläne mit dem Elia. Und es gibt noch jemanden, der auch gebetet hat, die Gebete nicht erhört wurden. Und es ist Jesus. Das hat mich selber so ein bisschen überrascht. Und ich dachte, hä, was? Aber wir schauen mal in das Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, zuerst mal die Verse 36 bis 39. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Das heißt, Jesus ging seinem Weg oder dem Leid, dem er ausgesetzt war, nicht sorglos entgegen. Nicht fröhlich pfeifend in der guten Gewissheit, dass Gott alles zum Besten enden wird, sondern er war verängstigt, ja, er war am Boden, er war hoffnungslos. Und in diesem Moment wünschte er sich nichts mehr, als dass Gott ihm eine Antwort gibt, dass dieser Kelch irgendwie an ihm vorübergeht, dass Gott sagen würde: Ja, okay, mir ist das eingefallen, es gibt da noch ein Hintertürchen, das können wir nehmen. Dann wir lesen mal weiter. Verse 40 bis 44. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Das heißt, er bittet hier Gott wirklich dreimal mehr oder weniger direkt: Wenn es irgendetwas gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann bitte, dann macht es, dann mach irgendwie irgendwas anders. Und die Bibel berichtet uns hier nicht von der Antwort Gottes. Das heißt, es tut sich nicht wie bei der Taufe Jesu der Himmel auf und eine Taube kommt herab oder nur ein Lichtstrahl auf seinen Kopf. Kein Zeichen, kein Wort Gottes, dass Jesus in diesem Augenblick irgendwie getröstet hätte, dass ihm irgendwie Mut geschenkt hätte. Stattdessen war es einfach nur still. Und ich glaube, das kennen wir von uns auch, von unserem Leben. Wir lesen weiter. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Fällt euch das auch auf? So diese Änderung, die in dem Tonfall so ein bisschen zu merken ist. Und ich finde es richtig krass, dass selbst wenn Jesus hier keine Antwort bekommen hat von Gott und auch schon gar nicht seinen Willen eigentlich, ich sag mal jetzt, bekommen hat, hat sich da irgendwas verändert? Diese Ängstlichkeit, diese Unruhe ist hier Frieden, Mut und Zuversicht gewichen. Das heißt, von diesem, ich zerbreche beinahe unter meiner Last hin zu, steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Das ist eine 180-Grad-Wendung eigentlich, finde ich. Und manchmal ist es genau das, was ein siegreiches Gebet auch ausmacht. Manchmal ist es einfach die Annahme von etwas, das wir vielleicht gar nicht ändern können, auf das wir vielleicht gar keinen Einfluss haben. Und manchmal ist es auch vielleicht einfach ein Sichtwechsel. Vor allem aber bedeutet siegreich beten, dass wir uns in Gottes Hand fallen lassen. Dass wir wirklich sagen: Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und genauso ist auch immer dann ein siegreiches Gebet eine Glaubensprüfung, wenn man es genau auslegen will. Denn unser Glaube wird auch durch die Gebete auf die Probe gestellt. Ich glaube, das kennt auch jeder von euch, dass man betet und betet und man bekommt keine Antworten. Dann hat der Teufel schon den Fuß in der Tür und sagt: Ha, wusste ich's doch. Gott hört dir gar nicht zu. Ist da überhaupt einer, der dir zuhört, oder ist da einfach, redest du in den luftleeren Raum? Und dann ist die Tür schon so ein Spalt offen. Und da ist die Frage: Halten wir wirklich treu zu Gott, auch wenn unsere Gebete erstmal vielleicht keine Erhörung finden? Denn ist es nicht so, dass wenn ich bete und wenn ich Gott um etwas bitte, dann weiß ich doch meistens auch ganz genau, was ich brauche. Dann habe ich schon genau die Lösung im Kopf. Das heißt, ich lege Gott schon direkt den Masterplan vor, was er genau bitte tun muss. Denn ich habe mir da schon lang und breit Gedanken drüber gemacht. Und genau hier liegt ein kompletter, ein falscher Fokus vor. Denn wenn ich bete, da komme ich gleich zum Punkt. Sage ich so: A, B, C. Bitte gestern, danke. Amen. Und dann habe ich das mal so verglichen mit dem, was Jesus da gebetet hat und ich. Dann dachte ich, okay, da fehlt ja ein Teil. Da fehlt nämlich am Ende dieses: Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und das ist, finde ich, auch so eine richtige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, die einem richtig Frieden gibt. Weil egal, was ich bitte oder mache oder tue, am Ende ist Gott immer da, auch in größter Not. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist das Thema Ausrichtung. Da habe ich euch so einen schönen Kompass mal mitgebracht zur besseren Veranschaulichung. Denn mir ist aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass es in meinen Gebeten ganz oft nur um mich selbst geht. Um meine Probleme, um meine Nöte, meine Schwierigkeiten, meine Ängste. Im Endeffekt, ich mich, meine mir, Herr, segne diese vier. So, vielleicht kennt ihr den Spruch. Und das ist irgendwo auch verständlich, denn wenn man so von immer oder von klein auf schon diesen Fokus hat, dass ein Gebet eine Bitte ist an Gott, ich möchte was haben. Ich bitte ja nur für mich. Ich möchte ja was haben und nicht die anderen. Na, dann ist das so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen verständlich. Und schön, ich finde es hier ganz schön, wenn wir uns das Gebet anschauen, das Jesus uns gelehrt hat zu beten, also das Vater Unser. Da kann man so ein bisschen was ableiten davon. Und ich finde, das Vater Unser ist kein Gebet, das man einfach so, ja, beten wir jetzt alle zusammen. Das klingt halt schön, das macht man, da fühlt man sich gut, das schweißt so ein bisschen auch zusammen. Aber ich denke, dass das Vater Unser dafür da ist, dass man auf einige Punkte oder einige Punkte auch in sein eigenes Gebetsleben mit übernehmen könnte. Und das nenne ich da mal die vier Ausrichtungen, deswegen auch dieser schöne Kompass. Die erste Ausrichtung wäre Gott als Vater, so wie es ganz am Anfang heißt, unser Vater. Und das ist eigentlich ein riesiges Vorrecht, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Das klingt heute so altbacken, ja, Vater, da hat man vielleicht auch keine positiven Beziehungspunkte mehr dazu. Manche haben auch zum Vater vielleicht gar keine guten Erinnerungen. Aber das ist ein wahnsinniges Vorrecht. Und dann dachte ich mir, ja, oft, wenn ich bete, rede ich Gott mit Herr an. Das ist eine ganz andere Beziehungsebene, als wenn ich ihn Vater oder Papa anrede. Die zweite Ausrichtung, die wir aus dem Vater Unser ableiten können, ist Gott zuerst. Denn es heißt am Anfang dreimal, wo es zuerst um Gott geht: Dein Name, dein Reich und dein Wille. Und erst dann kommt unser täglich Brot und das Ganze, was uns betrifft. Und das heißt, dass Gottes Angelegenheiten wichtiger sind als unsere eigenen Angelegenheiten. Und ihr merkt, es zieht hier so ein bisschen irgendwie zwischen Leber und Milz, so, ja, ich weiß auch nicht, man weiß das, man glaubt es, aber wenn man sich das wieder so neu bewusst macht, das zieht so ein bisschen irgendwie. Also als wäre man damit nicht so ganz d'accord. Weil man weiß doch eigentlich, man ist doch eigentlich selber am wichtigsten. Das kann man, glaube ich, schon auch sagen. Das Dritte, was ich daraus noch abgeleitet habe, ist, dass man sich bewusst macht oder dass man bewusst ist, mit wem man denn spricht. Weil oft geht es mir so, oder das muss man leider auch so sagen, dass man betet. Man hat ja so ein bisschen so einen täglichen Rhythmus. Ich bete morgens für den Tag, abends für die Nacht, vor dem Essen für die Verdauung. Und man hat so seine Sachen, in denen man sich den Tag über entlanghangelt. Und manchmal geht das ganz automatisch. Und dabei müsste man sich eigentlich immer wirklich mal bewusst machen, mit wem man eigentlich im Begriff ist, zu reden. Ja, ich bin vor kurzem morgen zur Arbeit gefahren und ich bete meistens dann für den Arbeitsweg, dass ich keinen Unfall baue. Und ich war schon halb die Einfahrt raus. Da ist mir eingefallen, ich muss noch schnell beten, dass ich nicht irgendwo ranfahre. Und dann habe ich angehalten und dann dachte ich, okay, nee, halt, das ist jetzt völliger Käse. Also so kann das irgendwie nicht passen. Man muss sich wirklich Zeit nehmen, auch für Gott. Und vielleicht kennt ihr es von der Arbeit, wenn ihr einen Anruf bekommt und dann heißt es, ja, hier ist der Chefarzt, Sekretär, Sie müssen sofort zum Chef, zum allergrößten Chef, der will Sie sprechen. Oh, dann geht aber schon das Herz, dann schlägt schon bis hier oben. Und dann läuft man den ganzen Flur entlang bis zum Aufzug, dann hat man schon nasse Hände, weil man genau weiß, oh, der große Chef, wenn der was will, dann wird es ernst. So, dann sitzt man da oben, wird von Empfangsdame oder Empfangsherr begrüßt. Nehmen Sie mal Platz, wir müssen noch warten. Er hat noch keine Zeit für Sie. Und dann sitzt man da und rutscht von einer Arschbacke auf die andere, bis man dann irgendwann mal rein darf zum großen Chef, der hinter so einem riesigen Mahagoni-Schreibtisch sitzt. Also da würde man sich vorher schon genau überlegen, was sage ich eigentlich so zu dem? Wenn der dann sagen würde, ja, was wollen Sie von mir? Also wir sagen, jetzt muss ich erst mal überlegen. Das weiß ich gar nicht. Na, und so kann man sich auch ein bisschen. Es war nicht dieses Beziehungsverhältnis von Chef und Angestelltem, aber einfach bewusst machen, mit wem man im Begriff ist, ein Gespräch zu führen. Und in der Bibel finden wir ganz oft, wenn Leute beten, dass sie sich absondern. Ich finde dafür kein anderes Wort, tut mir leid. Es klingt so richtig, als wären sie Leute irgendwie krank. Aber sie verlassen quasi die Gemeinschaft so der Menschen erstmal und gehen in die Einsamkeit. Elia ging in die Wüste, um zu beten. Jesu ging im Garten auch einige Schritte von seinen Jüngern weg beiseite, um zu beten. Und die Bibel sagt auch, dass wenn wir beten, sollen wir in unser Kämmerlein gehen, sollen uns einsperren und dann mit Gott ins Gespräch gehen. Da, wo niemand dabei ist, wo niemand das sieht oder stören könnte. Und die vierte Ausrichtung wäre Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das hatte der Lukas, danke. Der Lukas letzte Woche schon so ein bisschen auch gesagt, aus dem Jakobusbrief, wo es dann darum ging, was betet ihr für eure privaten Angelegenheiten, die nichts mit Gottes Werk oder Gottes Reich zu tun haben. Und es ist bei uns leider, glaube ich, wirklich auch so, dass wir oft selbstsüchtige Wünsche haben, die wir äußern, die wir beten. Und der interessante Punkt hierbei ist, dass Gott unsere Gebete gebraucht, um sein Reich zu bauen, um seinen Plan umzusetzen. Und das ist irgendwie auch sowas, keine Ahnung, es geht mir nicht in den Kopf, weil es steht ja, Gott weiß ja alles, alles steht schon fest. Und trotzdem setzt er in einem gewissen Teil auch auf jeden Einzelnen von uns, dass wir beten, um seinen Plan auch umzusetzen. Und ich glaube auch, dass Gott für viele Leute Segen vorbereitet hat, der dadurch gewirkt wird, dass andere für sie beten oder dass sie für andere beten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eklatant. Und da könnte man sich hinreißen lassen zu sagen, viel Gebet ist viel Segen. Aber wie ist es dann wirklich? Oder wie viel beten wir wirklich? Wie oft beten wir im Einklang mit Gottes Willen? Im Einklang mit dem, was Gott eigentlich möchte? Oder mit dem, was uns wirklich beschäftigt? Dafür, dass wir hier nur auf der Durchreise sind, gehen unsere Gebete eigentlich ganz oft nur um unseren eigenen Kram. So, der nächste Punkt ist das Thema Aufrichtigkeit im Gebet. Und das meint, dass man auch das betet, was man wirklich meint. Weil Gott kennt uns von oben bis unten, wir können ihm nichts vormachen. Und wenn wir irgendwelche leeren Worthülsen beten oder nachplappern, da gewinnen wir absolut überhaupt nichts. Denn Gott lässt sich nicht mit irgendeiner magischen Formel beeinflussen. Dass ich, wenn ich einen gewissen Tonfall und ein Tempo und ein gewisses Wort benutze an der richtigen Stelle, dann bekomme ich Gebetserhörung. Also funktioniert das leider nicht. Und das Schwierigste ist dabei wirklich zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Weil das ist wirklich ein Loslassen vom Steuer und sich wirklich fallen lassen, komplett in Gottes Hände. Und es bedingt vor allem ein riesengroßes Vertrauen auf Gottes Plan. Denn, genau. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, dass wir auch glauben müssen, dass es Gott gibt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, hä? Das ist so ein bisschen erstmal komisch, aber es steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Und das ist immer so ein bisschen auch, ja, wir sind Christen, wir sind bekehrt und trotzdem hat man manchmal so diesen Anflug von den Lügen des Teufels, der kommt und sagt, naja, vielleicht ist es doch nicht so. Also da ist, glaube ich, niemand davor gefeit. Das heißt, Gebet oder siegreich beten ist vor allem auch praktisch gelebtes Vertrauen, dass wir auf Gott vertrauen, dass er da ist und dass er wirklich einen guten Plan hat. Und es bedeutet loslassen, loslassen von unseren eigenen Zielen, von unseren eigenen Wünschen, Hoffnungen und Vorstellungen. Und der letzte Punkt wäre die konkrete Beharrlichkeit. Das ist, dass wir zum einen, wenn wir beten, auch wirklich mal konkret für Dinge beten. Wir wissen es vielleicht, wenn es jemandem schlecht geht, dann betet man so, ja Gott, wenn du willst, dann vielleicht kannst du. Nee, lass doch einfach so benennen, was wir brauchen. Wir können wirklich die Dinge auch beim Namen nennen. So wie der Elia, der gebetet hat, es soll nicht regnen. Punkt. Da keine lange Umschweife mit erstmal keine Wolken, sondern es soll nicht regnen. Und hat es 3 Jahre lang wirklich auch nicht geregnet. Und die Pointe hierbei ist natürlich, dass wir bei den ganzen Gebeten, die wir sprechen können, versuchen müssen, auch ein bisschen Gottes Willen herauszufinden. Dass wir wissen, okay, für was sollen wir denn eigentlich beten? Wenn wir jetzt für andere Leute beten oder für andere Menschen, dass wir versuchen, ein bisschen auf den Heiligen Geist zu hören. Okay, was könnte vielleicht dran sein? Für was braucht die Person Gebet? Oder vielleicht kennt ihr das, dass ihr zu Hause seid und plötzlich fällt euch ein, oh, ich könnte mal für diesen und jenen beten. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mach's mal einfach. Und dann hört ihr irgendwann Tage später, dass er genau dieses Gebet auch gebraucht hat, in der Lage, in der er gerade gewesen ist. Und beharrlich, das heißt, wie in der Geschichte von Lukas 18, mit dem ungerechten Richter und der Witwe, die den immer wieder bedrängt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Das heißt, wir müssen regelmäßig beten, immer und immer wieder. Wir dürfen da nicht müde werden. Aber nicht aus dieser Einstellung heraus, dass wir Gott überreden müssen. Dass wir sagen, ich bete jetzt 50 Mal am Tag und dann irgendwann lenkt Gott ein. Sondern wir müssen Gott loben, wir müssen ihn preisen, wir müssen ihm Dank bringen und das jeden Tag im Gebet. Einfach immer, immer wieder. Und auch Gottes Zusagen, die wir haben im Gebet, immer wieder proklamieren, die auch für uns in Anspruch nehmen. Sagen, ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin frei von aller Schuld. Das muss man im Gebet wirklich auch mal aussprechen und immer wieder neu proklamieren. Eine andere Bibelstelle wäre der 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Und ihr fragt euch bestimmt immer noch, was hat das Ganze mit diesen Puzzleteilen auf sich, die ich überall so ein bisschen für euch verstreut habe. Ich habe da noch zwei andere Bibelstellen, die auch ganz schön da reinpassen. Das wäre Jeremia 29, Vers 11 und 1. Korinther 13, der Vers 9. Den habe ich ein bisschen gekürzt, den ersten Vers. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Und so haben wir alle von Gott ganz viele einzelne Puzzleteile bekommen. Jedem schenkt Gott ein bisschen eine andere Erkenntnis. Und das Problem dabei ist, dass wir dann natürlich versuchen, aus dieser kleinen, bruchstückhaften Erkenntnis auf das große Ganze zu schließen. So, der eine hat ein Puzzleteil, denkt, ja, das ist ein Baum, eindeutig, das ist braun. Und der nächste sagt, nee, nee, das ist blau, es muss ein Meer sein. Und dann fängt man an zu streiten, zu diskutieren und man ergießt sich da in irgendwelchen Diskussionen, die eigentlich gar nicht zum Ziel führen. Und manchmal versucht man auch, so ein Puzzleteil einen Platz zu setzen, an den es gar nicht hingehört. Dann wird dann so ein bisschen mit dem Daumen gedrückt und gedreht. Also wir waren vor einiger Zeit bei Julia zu Hause und haben so ein schönes Escape-Spiel gespielt. Da musste man erstmal ein Puzzle lösen. Und ich muss sagen, es war echt groß. Das war echt ein großes Puzzle. Und wir haben, ich weiß nicht, 3 oder 4 Stunden haben wir da gepuzzelt. Zu viert, wohlgemerkt, bis weit nach Mitternacht. Und irgendwann habe ich da gesessen, habe versucht, so ein Puzzleteil mit 3 Armen in so ein Puzzleloch mit 2 Armen zu drehen. Und habe es links und gedrückt und rechts und umgedreht. Und dann wurde ich irgendwann ausgelacht. Ja, weil es halt so Banane war. Aber ich war so völlig in diesem Modus drin zu puzzeln, dass ich das gar, dass es gar nicht da gepasst hat. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dieses Stück. Und so kommt Gottes Kreativität genau da zum Ausdruck, wo die Teile sich ganz problemlos zusammenfügen. Das heißt, wir sollten nicht versuchen, irgendwie die Teile irgendwo reinzustecken, sondern uns wirklich auf Gott verlassen, auf seine Kreativität. Denn nur Gott, denn nur der Künstler kennt das fertige Bild. Mit unserer wenigen Erkenntnis können dem leider nicht sehr weit kommen. Und ich habe noch 3 Dinge für euch, die ich noch zum Schluss habe. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Römer 12, 12. Amen.